Ja, schönen guten Abend. Ich habe gehört, ich bin als Philosoph angekündigt. Philosophen geht es immer ums Ganze. Also ich versuche so eine Art Ontologie des Alfred Müller, könnte man sagen, oder Rundumschlag, je nachdem, wie man es macht. Ich greife auf einen Text zurück, den ich vor längerer Zeit schon mal geschrieben habe zum Werk von Alfred, was ich auch schon länger verfolge, mit großem Interesse. Da sind teilweise Bilder dabei, die heute Abend hier gezeigt werden. Wie gesagt, es geht ein bisschen um das die Gesamtstoßrichtung, würde ich fast sagen, im Werk von Alfred Müller, aber ich werde dann selbstverständlich auch auf die neuen Bilder eingehen und auf das, was in dem Schloss kommen wird. Also da werde ich auch noch ein bisschen was zu sagen. Ausgehen möchte ich aber von der Sentenz oder von dem Aperçu von Georg Baselitz, Lehrer von Alfred Müller, der mal den schönen Satz gesagt hat, gute Bilder brauchen keine Rahmen. Mein Text trägt den Titel Jacke wie Hose, Alfred Müllers Jockeyclub. Jacke wie Hose geht auf das 17. Jahrhundert zurück, als es noch nicht üblich war, eine Jacke und die dazugehörige Hose aus dem gleichen Stoff herzustellen. Als findige Schneider dazu übergingen, beides aus dem gleichen Tuch zu fertigen, benutzten sie den Ausdruck Jacke wie Hose für diese Innovation. Jacke wie Hose mag sich auch Karl Friedrich Schinkel gedacht haben, als er von 1827 bis 1830 für eine Reihe von Gemälden, die später sein altes Museum in Berlin zieren sollten, gut 600 Bilderrahmen entwarf und anfertigen ließ. Schinkel hätte also Georg Baselitz puristischem Diktum vom Wert der rahmenlosen Bilder vehement widersprochen und damit selbstverständlich einer langen Tradition, die nicht zuletzt oder wie so häufig auf den Philosophen Immanuel Kant zurückgeführt werden kann. Baselitz' Kritik, gute Bilder brauchen keine Rahmen, die er gern im Rahmen seiner Lehrverpflichtung zum Besten zu geben pflegte, wird demnach bereits Ende des 18. Jahrhunderts in Kants Kritik der Urteilskraft formuliert, wenn auch etwas komplizierter. Variantenreich gehört sie bis heute als berühmt-berüchtigte Kommentarbedürftigkeit zum Standardrepertoire der Kritik an der modernen Kunst, die einfach nicht das sage, was sie zu sagen habe, sondern hierzu die Schützenhilfe des Kunstkommentators benötigt. Nun verweisen gerade zeitgenössische Vertreter dieser Zunft darauf, dass gute Kunst eigentlich ohne Kommentar überhaupt nicht zu haben ist. Im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel in einem Museum, wirken Bilder ohne Text, ich zitiere, schutzlos und peinlich wie ein nackter Mensch im öffentlichen Raum. Zumindest brauchen die Bilder einen textuellen Bikini in Form einer Unterschrift mit dem Namen des Künstlers oder dem Titel des Bildes. Dieser Titel kann im schlimmsten Fall oben ohne, das heißt ohne Titel lauten. Zitat Ende. Boris Groys übrigens. Diese schützenden Textkleider, so der Autor weiter, dürfen ja nicht zu verständlich sein, sondern je hermetischer, desto besser, denn dann schützen sie das Kunstwerk erst richtig vor seiner peinlichen Entblößung. Gute Bilder brauchen gute Rahmen, das wusste bereits Schinkel, als er die aufwendigen Bilderrahmen für die Gemäldegalerie raffiniert auf die Inhalte der jeweiligen Bilder abstimmte und ihnen somit einen doppelten Boden verpasste. Findige Zeitgenossen werden bemerken, dass selbst das Museum oder die Wand, an der solch schnörkellos gute Bilder hängen, bereits eine zum Teil aufwendige Verzierung des Bildes darstellen, auf die auch Georg Baselitz nur sehr ungern verzichten würde. Nun reicht es sicherlich nicht aus, andere Philosophen oder Bilder vom Kopf auf die Füße zu stellen, um diese rätselhafte Verbindung von Bild und Rahmen zu erkennen. Das hieße ja Jacke wie Hose, sondern man muss den Paradigmenwechsel von Identität auf Differenz bemerken, den unsere Kultur spätestens seit der Mitte des 20. Jahrhunderts vollzogen hat. Jacke ist nicht Hose, meint zwar auch Jacques Derrida, aber man sollte zumindest das Kleingedruckte lesen, was er dann ja auch in seiner Lektüre der Kritik der Urteilskraft getan hat, als er unter anderem deren Fußnoten sorgfältig untersuchte. Da, wo Kant Goldrahmen, bunte Beschichtungen, jede Form von Zierat aus dem schönen Werk ausschließen will, erkennt Derrida, dass der Rahmen, das Paragon, unerlässlich für das gute Bild das Ergon ist. Ich zitiere aus Derrida, ein Paragon tritt dem Ergon der gemachten Arbeit der Tatsache dem Werk entgegen, zur Seite und zu ihm hinzu. Aber es fällt nicht beiseite, es berührt und wirkt von einem bestimmten Außen her im Inneren des Verfahrens mit. Weder einfach außen noch einfach innen, wie eine Nebensache, die man verpflichtet ist, am Rande an Bord aufzunehmen. Zitat Ende. Ergo, gute Bilder brauchen einen Rahmen, mag sich Alfred Müller gedacht haben, als er als ungelehriger Schüler von Georg Baselitz die Rahmen seiner Bilder mit Sätzen wie moderne Kunst war kommentarbedürftig, außer den Beteiligten gab es kein Publikum, oder der Rahmen war die Bedeutung, bedeutende Kunstwerke fielen aus dem Rahmen, oder noch eins, der Rahmen erhöhte die Illusion, der edle Schein blendete die Betrachter, aufwendig zu verzieren begann. Mochten Basel jetzt Skandalbilder wie die Große nach dem Eimer oder der nackte Mann Anfang der 1960er Jahre noch als unsittlich gelten, lösen solche Bilder oder Performances von nackten, teils onanierenden Künstlern heutzutage beim aufgeklärten Betrachter eben nur noch peinliche Berührung aus. Eigentlich hatte mit Alfred Müller Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts gleich eine ganze Schar junger Künstler an ihren Arbeiten begonnen, den Kontext der Kunst zu thematisieren. Müller wohnte und arbeitete damals in Berlin und erlebte, wie eine Generation von Akteuren des Kunstmilieus aus dem alten, rahmenlosen Berlin von Baselitz, Immendorf, Penck und Co. die neue Kunsthauptstadt machten. Vom Rahmen zum Bikini ist es nur ein kleiner Schritt. Als 1992 das Künstlerduo Gilbert und George nach Stuttgart kommt, wie immer in Businessanzügen, Jacke wie Hose, lässt sich Müller eine weiße Unterhose der Marke Jockey, die er zuvor gekauft hatte, signieren und posiert mit beiden in übergroßem T-Shirt und weißer Schlaghose für ein gemeinsames Foto. Später wird er nach diesem Foto eine Zeichnung fertigen, bei der er dem Duo die Hosen ausgezogen hat, sodass man deren Geschlechtsteile bei näherer Betrachtung unter der Anzugjacke hervorlugen sieht. Im Gepäck von Ute Meter-Bauer, der damaligen Leiterin des Künstlerhauses Stuttgart, gelangt ein T-Shirt als Geschenk nach London, worauf sich Gilbert und George brav bedankten. Sehr schnell begannen die jungen Künstler und Kuratoren, geschult durch Vorbilder wie Martin Kippenberger, Albert Oehlen, Werner Büttler in Deutschland oder eben Gilbert und George in England, selbst die Mode für ihre Werke zu schneidern, nicht nur textuelle Bikinis und Slips, sondern gleich ganze Anzüge und Kleider. Gleichzeitig erkannte man, dass sich auch die Idee des nackten, peinlichen Kunstwerks im öffentlichen Raum strategisch gut vermarkten ließ. Hier war es vor allen Dingen eine Reihe von jungen Künstlern, die rückwirkend mit dem Akronym YBA, Young British Artists, bedacht wurden, die diesen Raum der Peinlichkeit ausloteten. Vor allem natürlich Tracy Emin mit ihren Arbeiten Everyone I've Ever Slept With und My Bed. Vielleicht noch Jake Dennis Chapman könnte man auch noch erwähnen, die in diese Richtung gingen. Kurz nachdem Alfred Müller, Gilbert und George das T-Shirt und Unterhose geschickt hatte, begannen die beiden selbst, die Hüllen fallen zu lassen. Auf einer der großen Fotomontagen der Serie The Naked Chick Pictures sieht man das Duo nackt, wie sie sich gerade die weißen Unterhosen herunterziehen und ihr Geschlecht entblößen oder von hinten am Po kratzen. Es ist das Banale dieser Bilder, das Tabubrecher vom Typ Baselitz das Fürchten lehrt. Unterdessen malt Alfred Müller Bilder, auf denen er stehend in ein Pissoir uriniert und so einem anderen großen Tabubrecher zitiert. Allerdings kann hier von Vatermord kaum noch die Rede sein, wie ihn beispielsweise drei Künstler 1965 in ihrem Gemälde Das tragische Ende von Marcel Duchamp inszenierten. Müllers Triumph besteht, wie in Mark Tenzis Triumph over Mastery, hier sieht man einen auf einer Leiter stehenden Anstreicher, der ein Michelangelo-Gemälde übermalt. Müllers Triumph besteht im banalen Akt der Neugrundierung eines vor ihm auf dem Tisch liegenden Bildes von Jörg Immendorf aus dem Jahr 1972. Die Arbeit sieht man oben bei den Zeichnungen übrigens direkt hier auf der Seite links. Die Vorlage entstammte einer Fotoserie, die er einige Jahre zuvor beim Besuch von Georg Baselitz auf dessen Schloss in Derneburg aufgenommen hat. Der Siegeszug des Peinlichen und Banalen wird durch keinen anderen Künstler unserer Zeit besser verkörpert als durch Jeff Koons. Natürlich wären Arbeiten wie die von Koons ohne den Namen des Vaters Duchamp nicht denkbar, aber auch Jeff Koons wird dem Vorbild untreu, wenn er seine banalen Readymades, Nippes und Kitschfigürchen in Edelstahl gießen lässt. Gebürstet oder unpoliert ist Edelstahl Luxus fürs Proletariat. Banale Alltagsgegenstände werden durch Versilberung zu allerdings proletarischen Kunstwerken aufgewertet, wie umgekehrt natürlich auch wertvolle Kunstwerke, wie beispielsweise die Statuen aus der Serie Statuary, zu proletarischen Nippes abgewertet werden. Eine ähnliche Strategie, wie sie Jeff Koons beginnend mit den Arbeiten der Werkgruppe Luxury and Degradation seit der Mitte der 1980er Jahre anwendet, wurde auch von Alfred Müller gegen Ende des Jahrzehnts eingesetzt, als er damit begann, seine gerahmten Bilder mit Silberfarbe zu überstreichen. Koons versilberte Readymades finden später Einzug in Müllers Gemälde, die jetzt ohne Rahmen auskommen. Die neue Werkgruppe, die wir heute Abend hier sehen, großformatiger Silberbilder, die in dieser Ausstellung gezeigt werden, verzichtet auf die textuellen Rahmen, wobei der Titel »Color is Kitsch« durchaus noch zum Bikini-Atoll gehört. Diese Bilder sind deshalb noch lange nicht nackt, denn im Gegensatz zu früheren Übermalungen oder besser gesagt Übersprühungen, bei denen das ikonoklastische Moment überwiegen dürfte, sind die teils sehr farbigen Untermalungen hier stellenweise kalkuliert vorgenommen worden. Wie bei Silver Surfer, einem der Superhelden aus den Marvel-Comics, sind die Körper der Bilder mit einer dünnen, silbernen Haut überzogen, die je nach Fettgehalt der unterliegenden Farbschicht mal matt, mal glänzend oder sogar irisierend wirkt. Trotz dieser visuellen Effekte und Reize kann man die Banalität des Vorgangs nicht leugnen. Fast schon serienmäßig übersprüht Miller seine Bilder und denkt auch schon an die Innovation einer zeitsparenden, motorbetriebenen Rückenspritze, wie man sie aus dem Weinbau kennt. Der Vorgang des Versilberns ist auch nicht immer positiv konnotiert. Versilbert man nicht Dinge, die von Haus aus nicht so viel wert sind? Weiß der Volksmund nicht, dass nicht alles Gold ist, was glänzt? Silber ist häufig die Farbe des zweiten Siegers, sozusagen der zu kurz bzw. zu spät gekommenen. Andererseits hört man immer wieder, dass in Bedrängnis geratene Haushalte und Unternehmen das Tafelsilber veräußern müssen oder zumindest darüber nachdenken. So erwog zum Beispiel die Schweizer Großbank UBS, die im Zuge der ersten Finanzkrise 2008 erwog, sich von ihrer teuren Kunstsammlung zu trennen. Allerdings hätte das weitaus verheerendere Signale über die Liquidität der Bank gesendet, eventuell eine Reputationskrise ausgelöst, weshalb man von dem Vorhaben wieder Abstand genommen hat. So heißt es wortwörtlich über diesen Vorgang in einer soziologischen Untersuchung der Verbindung von Kunst und Kapital, ich zitiere, war es Liebe zur Kunst, die diesen Schritt letztendlich vermeiden half? Wohl eher gab den Ausschlag zum öffentlichen Bild eines maroden Finanzinstituts durch den Verkauf des Familiensilbers nicht noch weiter beizutragen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es bei Müllers Arbeit mit Tafelsilber oder doch eher der Silbermedaille zu tun haben. Der Kontext, also der Rahmen seiner anderen Arbeiten, deutet für mich mehr in Richtung Silbermedaille. Wer Alfred kennt, weiß, wie geschickt er auch die Banalität seines Namens einsetzt. Alfred Müller ist, weiß Gott, kein medienwirksamer Name für einen Künstler. Zu deutlich klingt er nach Lieschen Müller oder auch Slogans wie »Alles Müller oder was«. Jeff Koons klingt da schon besser, das hat was von Welt und Pop. Falls es Sie oder dich, Alfred, beruhigt, es gab auch einen Schauspieler, der Alfred Müller hieß, googelt, der hat es aber leider nicht weit gebracht. Aber es gibt auch berühmte Alfred-Namensvetter, natürlich Alfred E. Neumann, der Coverboy der Satirezeitschrift Mad. Das wäre vielleicht ein passendes alter Ego und du hast den, glaube ich, auch schon so genannt. Sein Motto, zumindest der Alfred-Vorlage, war wohl »What me worry«. Ungefähr, was schert mich? Aber ich will keine weiteren hermetischen Textkleider schneidern, sondern kurz noch die nächste Stufe des Müllerschen Ikonoklasmus zünden. Seit neuestem Bild bittet Alfred Müller Kollegen um Bilder, die er versilbern möchte. Das eröffnet natürlich ein viel weiteres Spekulationsfeld als die Zerstörung bzw. Aufwertung eigener Werke. Wird das jetzt ein Upgrade oder ein Downgrade für die Spender? Kann man Gewinner zu Zweitplatzierten machen oder Zweitplatzierte zu Gewinnern? Gibt man Müller gute oder schlechte Bilder? Steigt der Wert der versilberten Vorlagen mit dem Ansehen bzw. der Berühmtheit der Geber? Am sympathischsten scheint mir die Perspektive, Sieger zu Zweitplatzierten und damit zu den wahren Gewinnern zu machen. Wie das geht, macht der Künstler Jonathan Mese als Ameise der Kunst oder der Metabolische deutlich. Auf der Werkgruppe der Zeichnungen, die Sie in dem Raum hier oben finden, findet sich ein Motiv, das mich wiederum an ein Bild von Mark Tansey erinnert, nämlich an The Triumph of the New York School. Auf den ersten Blick zeigt Tanseys Gemälde eine typische Kapitulationsszene, wie man sie von historischen Schlachtengemälden kennt. Allerdings sind die Akteure hier nicht einfache Soldaten, sondern die Vertreter der französischen Avantgarde in Uniform aus dem Ersten Weltkrieg, allen voran Pablo Picasso, die sich den neuen amerikanischen Machthabern, allesamt in Uniform aus dem Zweiten Weltkrieg, unter dem Kommando des Kritikers Clement Greenberg unterwerfen. Statt Anton von Wernern, übrigens wie Müller Absolvent der Karlsruher Kunstakademie, meldet auf Müllers Zeichnung Jonathan Mese bzw. Soldat A. Mese Kaiser Wilhelm Gehorsams, dass 571 Bilder in Reih und Glied angetreten sind, was dieser danken mit einem ausgezeichnet A. Mese, damit werden wir die Welt erobern, quittiert. Von Werner, der der bissigen Karikatur von Wilhelm Schulz als Vorlage diente, war übrigens selbst Chronist einer Kapitulation. Von Karlsruhe wurde er 1871 ins deutsche Hauptquartier nach Versailles gerufen, um sich und später uns ein Bild von der Proklamation des Deutschen Reiches zu machen. Wer Mese kennt, weiß, dass er nicht besonders sportlich ist bzw. jede Art von sportlicher Betätigung verabscheut. Für ihn ist vor allem der Rahmen sportlicher Veranstaltungen unerträglich. Sport ist Konkurrenz und ehrt Gewinner mit Medaillen. Wenn überhaupt Auszeichnung, dann ist die Silbermedaille allemal besser als die goldene. Aber letzten Endes kann nur die Kunst bzw. der Sport als Spiel gewinnen. Meese dient als Ameise der Kunst, auch nicht irgendeiner weltlichen Macht oder einem Herrscher, sondern einzig und allein der Kunst. So heißt es auch bei ihm, ich zitiere, keine Menschenführer mehr bitte. Es geht nicht mehr um Menschenmacht, es gibt nur Stoffwechsel. Stoffwechsel ist die Macht der Zukunft und der Vergangenheit. Es geht um die Diktatur der Kunst. Die Diktatur der Kunst wird total herrschen, wenn die Kunst die mickrige Realität, verstanden als sozialen Rahmen, verdrängt haben wird. Spätestens dann werden gute Bilder keine Rahmen mehr brauchen, beziehungsweise spätestens dann verschwindet die angeblich strukturell unüberwindbare Grenze zwischen Bild und Rahmen und wird sich als rein ideologisch erweisen. Jenseits von Duchamp und Co. wird Pinkeln wieder Pinkeln sein, totaler Metabolismus, ein banaler Vorgang. Druck entsteht, Druck entleert sich, Druck entsteht, Druck entleert sich. Oder eben Maul auf, Lolli rein, Diktatur der Kunst raus, Jacke wie Hose. Dankeschön.